Info 3 Mittag.
Es gibt kein Comeback. Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi tritt bei Neuwahlen nicht mehr an. Die 5%-Klausel bei den Europawahlen ist nicht zulässig. Das entscheidet das deutsche Verfassungsgericht. Statt CO2 Wasserdampf aus dem Auspuff. Im Aargau fahren die ersten Busse mit Brennstoffzellenantrieb. Das Wetter über dem Nebel, viel Sonne, 10 bis 15 Grad. Am Mikrofon Simon Loy und mit den Nachrichten Silvan Fischer.
Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi will bei Neuwahlen nicht wieder antreten. Sein Entscheid sei endgültig, sagte er. Berlusconi sieht keine möglichen Mehrheiten mehr im Parlament, sodass nur Parlamentsneuwahlen möglich seien, sagte Berlusconi gemäß der Tageszeitung La Stampa. Berlusconi nannte auch einen Spitzenkandidaten für diese Wahlen, Angelino Alfano, der Chef der Partei Volk der Freiheit. Berlusconi hatte gestern seinen Rücktritt angekündigt, unter der Bedingung, dass das Parlament die geplanten Reformen gutheißt. In Deutschland darf bei den Wahlen ins Europaparlament die 5%-Hürde für Parteien nicht mehr angewendet werden. Das hat das Verfassungsgericht in Karlsruhe entschieden. Die sogenannte Sperrklausel verstoße gegen das deutsche Grundgesetz. In diesem seien die Wahlrechtsgleichheit und die Chancengleichheit der politischen Parteien verankert. Bisher konnten nur deutsche Vertreter ins Europaparlament einziehen, denen Parteien mehr als 5% der Stimmen erhalten hatten. Gemäß dem Urteil des Verfassungsgerichts bleibt das Ergebnis der letzten Wahl ins Europaparlament 2009 gültig. Die Schweizerische Post hat einen Bus vorgestellt, der mit Wasserstoff betrieben wird. 5 von diesen wird sie in den nächsten 5 Jahren im Kanton Aargau testen. Die Busse werden an einer extra dafür gebauten Tankstelle betankt. Sie stoßen kein Kohlendioxid aus, sondern Wasserdampf. Das Projekt wird unter anderem unterstützt durch den Kanton Aargau, das Bundesamt für Energie und durch die EU. Die Swisscom hat von Anfang Jahr bis Ende September rund 8,5 Milliarden Franken Umsatz gemacht, 5% weniger als vor einem Jahr. Dafür gäbe es 2 Gründe, die Währungskrise und das italienische Unternehmen Fastweb. Wegen Fastweb hatte die Swisscom letztes Jahr große Rückstellungen gemacht. Weil diese nun wegfielen, stieg der Reingewinn in den ersten 3 Quartalen um über 8% auf rund 1,5 Milliarden Franken. Beim Schweizer Zementkonzern Holcim hingegen ging der Reingewinn im gleichen Zeitraum zurück, um 18% im Vergleich zum Vorjahr. Er betrug noch knapp 1 Milliarde Franken. Holcim machte in den 3 Quartalen 15,5 Milliarden Franken Umsatz, was einem Rückgang um knapp 7% entspricht. Zum Rückgang schreibt Holcim, in Europa und den USA sei weniger gebaut worden und die Energie- und Rohstoffpreise seien gestiegen. An einem Grenzübergang im Norden Kosovos haben Soldaten der Friedenstruppe KFOR erneut eine Barrikade geräumt. Die Soldaten hätten am Morgen am Übergang Jarinje auch Tränengas eingesetzt, um Besetzer zu vertreiben, meldete die deutsche Presseagentur. Allerdings hätten diese in der Nähe eine neue Barrikade errichtet. Mit ihren Blockaden wollen die serbischen Demonstranten ihrerseits erzwingen, dass die Zöllner der Kosovo-Regierung abziehen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.625 Punkten, ein Minus von 1,0%. Der Euro wird zu 1.23,34 Franken gehandelt und der Dollar zu 90,19 Rappen.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Es ist besser, wenn man geht, bevor der Stuhl stürzt.
Doch wann Silvio Berlusconi geht, ist noch nicht klar. Dann ein Tötungsdelikt mit Armeewaffe und mit Ansage im Wallis. Haben die Behörden was verschlafen? Schließlich, das da ist ein normales Postauto. Und das eines, das mit Brennstoffzellenantrieb fährt. Man höre hier und rieche draußen den Unterschied. Gleich.
Das Wetter. Über dem Mittelland hat es heute und morgen zähen Hochnebel mit einer Obergrenze bei 800 bis 1000 Metern. Sonst gibt es viel Sonnenschein und 10 bis 15 Grad. Die RS3-Verkehrsinformationen von 12.05 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Info 3 Mittag.
Müde ist der Silvio Berlusconi, müde ob all der Vertrauensabstimmungen, Frauengeschichten und des desolaten Zustands des Landes. Gestern kündigte der italienische Regierungschef an, er wolle gehen. Nur, wann er abtreten wird, weiß man nicht. Und diese Ungewissheit beschäftigt auch die italienischen Zeitungskommentatoren. Auslandredaktorin Brigitte Zink.
Auch wenn Berlusconi in der unabhängigen Turiner Zeitung La Stampa zitiert wird, er werde nicht wieder kandidieren, beklagen sich Italiens Zeitungskommentatoren vor allem über das Zeitlupentempo des angekündigten Rücktritts. So etwa der rechtsliberale Mailänder Corriere della Sera.
Berlusconis Rücktritt unter bestimmten Bedingungen ist zweideutig und ist destruktiv für Italien, das in dieser Zeit den Spekulationen auf den Finanzmärkten ausgesetzt ist.
Das Land brauche dringend eine Regierung, die genügend Glaubwürdigkeit und Autorität besitze, schreibt der Corriere weiter und publiziert Bilder eines bleichen, müden, ermatteten Kavaliere. Dass Berlusconi erst dann zurücktreten will, wenn die Sanierungsmaßnahmen für das Budget verabschiedet sind, wie er der EU versprochen hat, kritisiert die linksliberale Repubblica.
Italien kann noch gerettet werden, wenn Berlusconi so schnell wie möglich abtritt. Insbesondere, weil er bisher in der Krise eine schwache Figur gemacht hat.
Kurz und bündig auch der Kommentar von Italiens überregionaler politischer Tageszeitung Il Messaggero.
Berlusconi hätte gehen sollen, und zwar sofort.
Mit seiner Entscheidung, erst nach der Reformabstimmung abzutreten, setze Berlusconi Italien unnötigerweise einem noch größeren Spekulationsrisiko aus. Der Kommentator bedauert, dass Berlusconi nicht mal auf diejenigen gehört habe, die es gut mit ihm meinten, und zitiert den imaginären Dialog:
«Geh. Nein, ich gehe nicht. Komm schon, tritt endlich ab. Niemals. Du machst einen Schritt zurück. Nein, ich mache einen vorwärts.» Und so weiter.
Die unabhängige Turiner Zeitung La Stampa versucht, sich Italien ohne Berlusconi vorzustellen.
Italien wird ein wenig grau und langweilig sein, ohne Berlusconi, die Regierung ohne Witz, ohne Peinlichkeiten und Vulgäres. Und Italien wird so eine gesunde Demokratie, die mit sich selbst zufrieden ist.
Das sei immerhin schon etwas, nachdem Italien wegen der Streitereien um die Reformen wirtschaftlich und politisch an Glaubwürdigkeit verloren habe.
Die italienischen Zeitungen trauen der Sache also noch nicht so ganz. Zu oft schon hat sich Berlusconi wieder zurückgemeldet. Was sagen Italiener in der Schweiz zu ihrem Noch-Regierungschef und der politischen Zukunft ihres Heimatlandes? Andrea Jacchi war auf Stimmenfang im Restaurant Casa d'Italia in Bern.
Wir sind vor ein paar Tagen schon warten auf eine gute Entscheidung von ihm. Das ist schon der Wunsch von vielen, auch von seinem Entourage. Ich glaube, das ist die richtige Entscheidung, wenn der würde abtreten.
Also einerseits weiss ich nicht, ob der Berlusconi vielleicht ja wirklich auch verantwortungsbewusst ist. Also wenn er auf das Mal würde abtreten, wie würde es dann weitergehen? Also eben, es könnte ja sogar noch schlimmer sein für eine Übergangszeit. Aber andererseits eben frage ich mich auch, ob es nicht eben genau das Gegenteil ist. Also dass er halt einfach eben so, wie man auch mehrheitlich hört, dass er einfach wieder nur an der Macht hebt und einfach möglichst lang will, halt vielleicht seine Interessen verfolgen, was auch immer. Und somit eben dann wiederum verantwortungslos wäre.
Ich war nicht überrascht, weil es gab so viele Skandale, es gab so viele Entscheidungen, so viele Gesetze, die nicht gut waren. Und darum, ich habe erwartet, dass früher oder später er nicht mehr die Mehrheit hatte.
Was ist das, Berlusconi? Das ist aber nur die Kiste, das schlösste Prozess.
Das sagen Italiener in der Schweiz.
Info 3 Mittag.
Warum hatte er die Armeewaffe noch? Das fragen sich viele nach dem jüngsten Tötungsdelikt im Wallis. Dort erschoss ein 23-Jähriger am letzten Freitag seine Freundin. Tatsache ist, der Täter war vorbestraft wegen Drohung und gegen ihn läuft seit letztem Jahr ein Verfahren unter anderem wegen Diebstahls. Hätten die Behörden in einem solchen Fall nicht handeln müssen? Inlandredaktor Dominik Meyer mit Antworten.
Die Armee wusste, dass der Walliser, der seine Freundin erschoss, vorbestraft ist. Doch die Verurteilung wegen Drohung habe nicht gereicht, um den Mann genauer anzuschauen, sagt Armeesprecher Daniel Reist.
Im vorliegenden Fall war es eine marginale, kurze, bedingte Strafe, die ausgesprochen wurde. Die Schwelle war eindeutig unterschritten.
Wo liegt diese Schwelle? Wann überlegt sich die Armee, einem Soldaten die Waffe wegzunehmen oder ihn aus der Armee auszuschließen? Die Schwelle liegt inoffiziell bei einer Verurteilung zu einer unbedingten Freiheitsstrafe. Bei bedingten Strafen schreitet die Armee kaum je ein, bestätigt Armeesprecher Reist.
Ich stelle mir vor, dass das in den allerwenigsten Fällen vorkommt. Ein Gericht entscheidet ja auf bedingt, wenn es annimmt, dass jemand eben nicht gemeingefährlich ist, dass nicht schwerste Bedenken bestehen, diesen Menschen in der Gesellschaft zu lassen.
Allerdings, gerade junge Leute kommen auch bei Gewaltdelikten meist mit bedingten Freiheitsstrafen davon. Das heißt, die Armee legt die Hürde sehr hoch. Im Walliser Fall blieb es nicht bei der Verurteilung wegen Drohung. Seit letztem Jahr ermitteln die Walliser Behörden wegen neuer Delikte gegen den 23-Jährigen. Diebstahl, Drogen, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung. Ein Urteil gibt es noch nicht und die Armee wurde über die Untersuchung nicht informiert. Musste sie auch nicht, denn heute entscheiden die Staatsanwaltschaften frei, ob sie noch vor einem Gerichtsurteil die Armee informieren. Das sagt Felix Benziger, der Präsident der Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der Schweiz.
Wo keine Schusswaffe direkt im Spiel ist, ist es Sache des Verfahrensleiters, sich zu überlegen, ob die Gefährlichkeit der Tat oder des Täters besondere Maßnahmen in diese Richtung erfordert.
Das genüge nicht, heißt es jetzt bei der Armee. Künftig solle die Armee zwingend Informationen erhalten, vor einem Gerichtsurteil, fordert Armeesprecher Daniel Reist.
Wir wären froh, dass wenn schwere Verdachtsmomente auf ein hohes Gewaltpotenzial bei Menschen festgestellt wird, dass da die Armee informiert würde.
Felix Benziger, der Vertreter der Staatsanwaltschaften, zeigt sich offen.
Wenn man das genügend definieren kann, was gar nicht so einfach ist, dann bin ich dem nicht grundsätzlich abgeneigt. Aber es darf nicht so sein, dass jeder Ladendiebstahl zu einer Meldung an die Armee führt.
Soll die Armee bereits vor einem Urteil über potenziell gefährliche Soldaten informiert werden? Die Politik müsste dies regeln. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats wird voraussichtlich nächste Woche über diese Frage diskutieren.
Info 3 Mittag.
Premiere im Kanton Aargau. Ab Dezember fahren dort 5 Postautos mit Brennstoffzellenantrieb. 5 Jahre lang prüft die Postauto AG, ob dieser Antrieb aus ihrer Sicht eine Zukunft hat. Aargau-Korrespondent Alex Moser ist heute Vormittag in einem solchen Test-Porsche mitgefahren.
Das Postauto mit seinem Brennstoffzellenantrieb sieht klobiger aus als ein normales Postauto. Auf dem Dach befinden sich nämlich die Wasserstofftanks. Der Wasserstoff fließt in die Brennstoffzelle und diese produziert dort den Strom für das Fahrzeug. Für den Fahrer bedeutet dies, dass der Startvorgang etwas länger dauert. Roland Isler vom Busimporteur Evobus erklärt's.
Jetzt starten wir das Hochvoltsystem und die Brennstoffzelle.
Und dann läuft der Bus. Anstatt eines brummenden Diesels hört man das leise Summen der Elektromotoren, die den Bus antreiben. Sonst ist alles so wie immer im Postauto. Die markanteste Änderung für den Fahrer ist, dass er keine Gänge mehr schalten muss und es deshalb auch kein Ruckeln mehr gibt. Das Fahren mit dem Brennstoffzellenbus sei ähnlich wie bei einem Trolleybus mit einem wichtigen Unterschied.
Ja, der große Vorteil gegenüber dem Trolleybus ist natürlich, dass ich keine Oberleitung brauche. Das heißt, ich bin frei, ich kann dadurch hinfahren, wo ich möchte. Und der Verkehrsbetrieb kann sich den äußerst aufwendigen Unterhalt vom Trolleybusnetz, vom Oberleitungsnetz ersparen.
Während der Fahrt hört man kaum etwas vom Antrieb und auch als Passant hört man lediglich die Rollgeräusche des Fahrzeugs. Lauter Vorteile könnte man denken, aber für die Postauto AG ist der Einsatz dieser 5 Busse in Bruck erst ein Test. Denn der eigentliche Nachteil dieser Technologie ist die Produktion des Wasserstoffs, die sehr teuer ist, sagt Postautosprecher René Böhlen.
Ja, das ist sicherlich eben ein Punkt, der dann in der Schlussbilanz zum Tragen kommen muss. Der Strom, den wir brauchen, um den Wasserstoff herzustellen, wird hundertprozentig aus erneuerbaren Quellen stammen, das schon. Aber die Bilanz wird es zeigen, wie viel Strom brauchen wir für Wasserstoff herzustellen.
Um genau das festzustellen, wird auch noch eine Wasserstofftankstelle gebaut. Ab nächstem Frühling wird dort dann eigener Wasserstoff produziert. Die Postauto AG hofft auf einen Erfolg mit dieser Technologie, aber
wenn man das logisch angeht, muss man sagen, dass wir nicht in Kürze alle 2000 Postautos in der Schweiz auf Brennstoffzellenantrieb umstellen können. Wir gehen aber schon davon aus, dass wenn sich der Test bewährt und die Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb in Serienproduktion gehen, dass sich die Flottenvielfalt bei Postauto stark verändern wird und wir eben solche Fahrzeuge vermehrt auch einsetzen können.
Immerhin, mit dem Test in Bruck wird bereits etwas für die Umwelt getan. Die Postauto AG rechnet während der 5-jährigen Versuchsphase damit, dass sie rund 2000 Tonnen CO2 einsparen wird.
So viel Info 3 für den Moment, zu finden auch auf drs.ch. Wir hören uns heute Abend um 5 wieder, wenn Sie mögen. Mein Name Simon Leu.